先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, heute mit unserem Gast Dirk Becker.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind, auch so kurzfristig. Wir haben ja den Termin nochmal schnell geändert. Ich möchte gerne unseren Gast vorstellen. Dirk Becker ist Professor. Er ist Jahrgang 55 in Karlsruhe geboren. Nach seinem Abitur hat er dann in Köln und Paris Soziologie und Nationalökonomie studiert und promovierte und habilitierte im Fach Soziologie bei Niklas Luhmann. Geht das eigentlich beides? Also das habe ich mich dann gleich gefragt beim Lesen.
Ja, nicht in einem Jahr, ne?
Okay. Ja, er hat eine ganze Reihe von Schriften veröffentlicht, die kann ich jetzt gar nicht hier weiter aufführen. Wir haben heute ein Buch von ihm in die Mangel genommen, und zwar, das heißt 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt. Ist im Merve Verlag letztes Jahr erschienen, bei Tom Lamberti, der ja auch schon zu Gast war. Und ja, es ist umfänglich 270 Seiten circa, ist in eine Menge Kapitel gegliedert, hat eine Tabelle im Anhang, es soll ein Essay sein, also Sie beschreiben ja auch selber, was ein Essay dann ist, also eine Übung mit vielen Thesen. Da die Tabelle umfasst circa 100 Kategorien, wie man sozusagen verschiedene Gesellschaftsformen fassen kann. Und ja, es ist ein sehr dichtes Buch, finde ich, geworden. Also man hat ordentlich zu tun. Und das gibt natürlich auch ganz viel Stoff zum Hinterfragen. Ja, zum heutigen Ablauf vielleicht gleich noch im Anschluss. Also wir werden hier eine Dreiviertelstunde lang mit unserem Gast über sein Buch reden und vielleicht auch neuere Projekte. Und Sie haben die Möglichkeit, im Anschluss an unser Gespräch hier selber noch Fragen zu formulieren oder Kommentare loszuwerden. Das Ganze wird dann auf Podcast aufgezeichnet, was Sie dann im Internet wieder nachhören können. Also wenn Sie sich dann nochmal vergewissern wollten, wie war denn das eigentlich? Ja, gut, dann können wir anfangen. Willst du?
Na, ich kann zumindest diese Frage nochmal aufgreifen. Was ist eigentlich ein Essay und warum ist dieses Buch, das 26 Kapitel hat, weil 26 Thesen formuliert werden, warum ist das jetzt ein Essay oder warum ist es auch wichtig, dass es ein Essay ist?
Ich denke, die wichtigste Antwort ist, dass ich mir keine extreme Mühe gegeben habe, jeden einzelnen Gedanken ausführlich zu erläutern oder auszuarbeiten, wie man das im Fachsoziologie nennt, sondern ich habe versucht, mir mittlerweile größtenteils unverständlich gewordene Thesen, die aus dem Jahr, ich glaube, 2010 oder 2011 kamen, 2010 oder 2011 kam und von denen der Verleger Tom Lamberti sagte, Mensch, die Thesen sind zwar alt, aber allmählich scheinen sie zu passen auf die Zeitsituation. Ich habe versucht, mir diese Thesen nochmal anzuschauen, zu verstehen, was damit gemeint gewesen sein könnte und habe dann dazu kurze Texte geschrieben. Ich nenne die eher Glossen als Essays, weil ich mich habe belehren lassen von irgendjemandem, dass die Glosse in der Scholastik der kommentierende Text zu einer unverständlichen Stelle gewesen ist. Ja, und der Spaß bestand eigentlich darin, mich selbst mir verständlich zu machen, das möglichst dicht zu machen und dabei an der Geschwindigkeit, die die Thesen selbst haben, nicht allzu sehr zu verlieren. Ja, die Glossen mussten selbst nochmal einen Rätselcharakter gewinnen. Ich muss dazu sagen, das klingt jetzt alles ein bisschen sperrig, ich muss dazu sagen, das gehört zu den Büchern, die man primär für sich selbst schreibt. Ja, also wenn es Leser gibt, die das gut finden, schön. Ja, aber hauptsächlich ist es ein Buch, mit dem ich versucht habe, meine eigene Arbeit an dem, was die nächste Gesellschaft, diese Computergesellschaft sein könnte, für mich verständlich zu machen. Genau, es gibt sozusagen einen Gag darin, den nenne ich okay, noch. Ja. Der Gag ist nämlich der, dass in diesem Buch so ziemlich alles an irgendeiner Stelle verbraten ist, was mich in der soziologischen Theorie in den letzten 30 Jahren tatsächlich fasziniert hat.
Das kann man ein bisschen an der Literaturliste sehen, ja, dass Sie sich in einem großen Bogen auseinandersetzen, Auseinandersetzung mit ganz vielen Theorien, Ansätzen, dass sie das versuchen einzuarbeiten, dem auch einen Ort zu geben. Und das ist jetzt auch gleich meine erste Frage. Das ist ja ein ich will nicht sagen Rundumschlag, aber ein fast enzyklopädisches Auffächern von dem, was nächste Gesellschaft heißt, ja, was jetzt irgendwie sich entfernt von dem, was moderne Gesellschaft heißt, wo wir noch drinstecken. Es gibt Kapitel über Liebe, über Kunst, über Wissenschaft, über den Tod. Wo kommen diese Themen her? Wie sind Sie auf die Reihenfolge der Thesen gekommen?
Einerseits sind es schlicht und ergreifend die Thesen, zu denen man etwas sagen können muss, wenn man als Soziologe der Gesellschaft arbeitet. Da spielt eben Familie, Religion, Kunst, Recht, Wirtschaft. Das Rechtskapitel ist das schlechteste unter uns gesagt. Da verstehe ich am wenigsten. Davon verstehe ich am wenigsten, wollte ich sagen. Das muss einfach alles vorkommen. Ja, das war sozusagen die eine Serie an Begriffen. Und dann gibt es eine zweite Serie von Begriffen, die ist wesentlich kürzer. Die besteht aus Kulturform, Strukturform, Integrationsform und Negationsform. Das ist das Runterdeklinieren des theoretischen Zugangs, den ich dort verfolgt habe. Der Ausgangspunkt des ganzen Buches, muss ich dazu sagen, war eine spekulative These von Niklas Luhmann, nämlich dass man all den sogenannten Medienepochen der Gesellschaft, also der tribalen Gesellschaft, die mit Mündlichkeit gearbeitet hat, die antike Gesellschaft, die mit Schriftlichkeit gearbeitet hat, die Buchdruckgesellschaft, die moderne mit Buchdruck und die nächste Gesellschaft mit elektronischen Medien, dass man all denen eine Kulturform zuordnen kann. So Luhmann auch wörtlich in einem extrem spekulativen, ziemlich ironisch, skeptisch gemeinten Abschnitt seines Buches Gesellschaft der Gesellschaft. Und Kulturform hieß, jedes dieser Medien löst nicht etwa Probleme, auf deren Lösung man immer schon gewartet hat, so nach dem Motto, endlich haben wir E-Mails, brauchen wir nicht mehr Briefe mit der Briefmarke zu versorgen, sondern werfen Probleme auf, die erst noch gelöst werden müssen, damit diese Medien in der Gesellschaft verwendet werden können. Und die Kulturform ist der Versuch, sozusagen aus halbgeschlossenen Augen sich anzuschauen, worin besteht die Kultur einer Gesellschaft, die jetzt beispielsweise für die moderne Gesellschaft, im Medium der Liebe, im Medium der Wirtschaft, im Medium der Macht, im Medium der Kunst, im Medium des Rechts gleichzeitig kommuniziert. Also wie kann man ein verdichtetes Sinngebilde konstruieren, den Sinn der modernen Gesellschaft formulieren, wenn man all diese Möglichkeiten, inklusive der Interaktion in der Kneipe, der Gespräche unter den Leuten, der Familie etc., auf einen einzigen Punkt bringen will. Das ist natürlich eine Wahnsinnsfrage, typisch soziologische, typisch theoretische Frage, aber eine Frage, die man auch beantworten kann. Und dafür hat Luhmann den Begriff der Kulturform entwickelt und dann auch gesagt, naja, die unruhige Selbstreferenz, das unruhige Gleichgewicht ist die Kulturform der Moderne. Dafür habe ich dann eine Entsprechung in der nächsten Gesellschaft gesucht und gefunden. Das ist vermutlich Komplexität, können wir gar nicht drüber reden. Und jetzt kommt der Trick, den ich dann sozusagen über Luhmann hinaus versucht habe zu erfolgen, nämlich, wenn es eine Verdichtung der Gesellschaft auf einen einzigen Punkt geben muss, in dem sozusagen jeder Sinn, egal wie unterschiedlich er in der Gesellschaft auftaucht, wiedererkennbar ist, dann muss es auch so etwas wie eine Strukturform geben. Also eine Form, die dafür sorgt, dass die Gesellschaft es aushält, dass der Buchdruck oder die Sprache oder die Schrift oder die elektronischen Medien an den verschiedensten Stellen verwendet werden, ohne dass ich dadurch beunruhigt sein muss. Ich kann beunruhigt sein, muss mich aber sozusagen entbeunruhigen, wenn es das Wort gibt, weil ich sage, na ja, die Organisation, das Krankenhaus geht so mit elektronischen Medien um, die NSA geht wiederum anders mit elektronischen Medien um, ich habe meine eigene Verwendung und so weiter. Das verteilt sich in der Gesellschaft, Strukturform der Gesellschaft. Und das habe ich so ein bisschen weiter dekliniert, Integrationsform, Negationsform, und das ist sozusagen der zweite Teil der Liste. Und dann irgendwann wurden 26 Items draus. Diese Tabelle ist natürlich auch eine ironische Form. Man kann keine Tabellen von gesellschaftlicher Komplexität
darauf
bauen.
Darauf wollte ich erst später kommen.
Ja, und da steht auch drüber, leider ist das in die Seite davor gerutscht, da steht auch drüber über der Überschrift, die Tabelle ist so groß, dass es in der Seite vorher untergebracht werden musste, steht also eine tabellarische Übersicht, ist die Überschrift, und dann drunter Fußnote, Stichworte mit Vorsicht zu genießen. Ja, darum geht's. Also natürlich, man könnte die Serie bis auf 50, auf 55, auf 60, auf 160 Begriffe steigern, man könnte auch drei nehmen. Ja, dieser jetzt wirklich essayistische Ansatz. Nicht mit Vollständigkeit zu arbeiten, sondern mit Querschüssen zu arbeiten, ist einerseits Prinzip des Buches und andererseits finde ich nötig, weil die Gesellschaft, in der wir leben, keine Vollständigkeit hat, weil sie genau diesen experimentellen Zugang braucht.
Damit sind wir aber wieder bei dem Thema, die Unruhe, die Sie sozusagen für die Moderne in Anschlag bringen, findet sich dann in der nächsten Gesellschaft, die ja jetzt so die kommende Gesellschaft sein soll. Wir müssen vielleicht nochmal ein bisschen die Begriffe dann klären. Also diese Gesellschaft wird in verschiedenen Formen dargestellt. Also Sie sagen Kulturformen, haben Sie von Luhmann. Mich hat es ein bisschen an Simmels symbolische Form erinnert, könnte man auch irgendwie adäquat irgendwie übersetzen. Also die Unruhe bleibt und Sie wollen auch bewusst, haben Sie jedenfalls im Vorwort geschrieben, nicht entscheiden, also in welche konkret, also das Kondensat haben Sie zwar gekennzeichnet mit Netzwerken, Komplexität, Digitalisierung und so weiter, aber Sie haben am Anfang gesagt, Sie können nicht entscheiden, welcher dieser ganzen Begriffe allein das Kondensat irgendwie der nächsten Gesellschaft bildet. Ist das jetzt irgendwie einfach ein Trick, den Sie aus essayistischer Sicht dann irgendwie betreiben? Oder warum ist das so wichtig? Schreiben Sie schon irgendwie aus der Perspektive der nächsten Gesellschaft, die sich alles offen hält, immer kritisiert und dann irgendwie dann eben ironisch nur mit den Dingen umgeht und sich jede Entscheidung enthält? Oder wie ist das jetzt zu verstehen, Ihre Perspektive?
Ich würde sagen, einerseits ist es genau so zu verstehen. Es ist ein unfertiges Buch im Umgang mit einer unfertigen Gesellschaft. Andererseits ist das Buch gleichzeitig so eine Art Hilferuf. Oder wenn man so will, ein Projektantrag in einer einigermaßen erträglichen Sprache, weil diese Projektanträge haben ja sonst eine schreckliche Antragssprache. Im Grunde genommen ist das Buch ein Versuch zu sagen, hier liegt ein Forschungsprogramm vor. Ich bräuchte, sagen wir mal, 12 Leute, die mit mir arbeiten, um das in den nächsten 5 Jahren einigermaßen vernünftig auszuarbeiten.
Ja. Das wären aber dann 3 Bände, oder? Oder 4 Bände?
Da würde ich durchaus von einem größeren Bandzahl ausgehen, weil ja dann auch Doktorarbeiten da geschrieben werden könnten und so weiter. Es hat noch kein Geldgeber darauf reagiert. Also wenn jemand im Raum sitzt und sagt, Mensch, ich wusste sowieso nicht, was ich mit meinen 2 Millionen Euro machen wollte, dann gerne bei mir melden. Aber es hat diesen Charakter zu sagen, da sind so viele Fragen offen, die mit einer einigermaßen scharf gestellten Theorie einigermaßen gut bearbeitet werden können, dass es eigentlich schade ist, oder sagen wir so, dass die Aufgabe zu groß ist, um von einem alleine erledigt werden zu können. Ja. Ich arbeite an einer kleinen Universität, ich habe meine Doktoranden, wir arbeiten an dem Programm, aber es bräuchte einen anderen Zugriff, den ich tatsächlich nicht habe.
Also das ist eine interessante Perspektive, dass Sie eigentlich dieses Buch geschrieben haben, um andere Leute zur Mitarbeit zu überreden, weil ich dachte mir, da wo das Buch richtig gut ist, ist es mehr so eine Poesie. Ich lese vor auf Seite 121, 9. Kunst als Wahrnehmungsarbeit. Die Kunst der nächsten Gesellschaft ist wild und dekorativ. Sie zittert im Netzwerk, vibriert in den Medien, faltet sich in Kontroversen und versagt vor ihrer Notwendigkeit. Wer künstlerisch tätig ist, sucht für seinen Wahnsinn ein Publikum. Die Kunst der nächsten Gesellschaft ist leicht und klug, laut und unerträglich. Sie weicht aus und bindet mit Witz. Sie bedrängt und verführt. Ihre Bilder, Geschichten und Töne greifen an und sind es nicht gewesen. Finde ich irgendwie gut, aber also ich habe mich jetzt da nicht eingeladen gefühlt, mit Ihnen das näher auszuarbeiten.
Deswegen kommt dann ja auch die Glosse. Ne? Okay. Also einerseits, ich habe einige wenige Reaktionen von Künstlern, die sagen, habe ich gern gelesen.
Ja, das
wenige,
kann ich auch so.
Wenige von denen haben sich jetzt speziell zu dieser These geäußert, muss ich gleich dazu sagen. Aber wenn ich in ein Konzert neuer Musik gehe, Brigitta Mundendorf oder so etwas, also von nicht nur der ernsten neuen Musik, die so in der Tradition Stockhausen daherkommt und halt hauptsächlich ernst ist, sondern eher die verspielt witzige neue Musik, die mit allen möglichen crossmedialen Rhythmen, Bildern, Melodien, Instrumenten etc. arbeitet, dann ist die so. Ja, und da diese Kunst Performancekunst auch vielfach, selbst natürlich schon ihre Beschreibungssprache hat, die aber eine extrem kunstinterne Sprache ist, also noch nicht wirklich von Soziologen oder Philosophen oder anderen Intellektuellen, sag ich mal, beschrieben worden ist, ist das ein Versuch zu sagen, das ist so ziemlich die Charakteristik dessen, was wir erleben, wenn wir in bestimmte Konzerte gehen, wenn wir in bestimmte Performances gehen, wenn wir uns bestimmte Filme anschauen. Da könnten wir eigentlich sofort anfangen, ja? Und da müssen wir auch nicht unbedingt, wenn ich das dazu sagen darf, da müssen wir auch nicht unbedingt so anfangen, dass wir jetzt uns wieder an unsere Schreibtische zurückziehen und da ellenlange Texte schreiben, sondern was mich ja viel mehr interessiert, ist, mit den Künstlern zusammen an ihrem Selbstverständnis zu arbeiten und dann, wie man das nennt, Workshops zu machen, ja, wo die mir irgendwelche Kunstwerke vorführen, ich ihnen irgendwelche Theorien erzähle und wir dann drittens gucken, was haben wir eigentlich miteinander zu schaffen.
Okay, aber das führt mich jetzt auf diese Frage, die wahrscheinlich ein bisschen unangemessen ist, weil Soziologen, ich weiß ja nicht genau, wie Soziologen schreiben, aber sie schreiben immer so schrecklich ohne Beispiel. Also es gibt ganz viel, jetzt haben Sie ein bisschen erinnert an ein Kunstwerk, haben einen Namen genannt in dem Buch, fehlt das ja. Und trotzdem merkt man, das Buch beschreibt eine Welt, die aus ganz vielen und ich würde sagen auch vielen nachvollziehbaren, zutreffenden Eindrücken besteht oder rekonstruiert wird. Ich kann da an vielen Stellen etwas assoziieren, aber ich weiß nicht genau, ob ich richtig liege, weil Sie selber ja gar kein Beispiel geben. Wie kriegen Sie das eigentlich hin, von der Gesellschaft zu reden, mit dieser leichten Differenz, die moderne Gesellschaft, das ist die, die uns noch besetzt, und die nächste Gesellschaft, das ist die, in die wir schon übergehen. Das ist ja auch sehr interessant gemacht, dass es da offensichtlich weder eine Revolution noch eine Evolution gibt, sondern das ist irgendwie auch zum Teil gleichzeitig da, finde ich. Als Vorsichtsformulierung auch sehr gut. Ja, also ich würde sofort misstrauen, wenn Sie sagen, also das ist noch modern, das ist schon das Nächste. So simpel soll es ja nicht sein. Und trotzdem ist der Nexus zu der Erfahrungswelt, zu dem, was wir erleben, zu dem, was es so gibt, ja, mir manchmal zu schwach. Also ich weiß nicht, ob ich Ihnen so viel glauben möchte, ja, was Sie da so beschwörend sagen. Und können Sie mir da, also ist das ein Verfahren, was Sie bei diesem Buch speziell angewandt haben, oder ist das generell sozusagen soziologische Eigenschaft, einen gewissen Abstand zu haben und ganz absichtlich sozusagen in einer Allgemeinheit zu sprechen, die anderen Leuten auch ihre Freiheit lässt, zu assoziieren?
Also das finde ich insgesamt einen ernstzunehmenden Einwand gegen meine Schreibweise. Ich schreibe trotzdem so, weil ich zum einen zu ungeduldig bin, mich auf irgendwelche Fälle allzu lange einzulassen. Zum zweiten zu viel Respekt vor den Fällen habe und irgendwie nichts mehr fürchte als das Argument, das Kunstwerk sowieso spielt bei dir eine illustrative Rolle. Du hast deine Theorie doch vorher schon. Es gibt großartige Autoren, ich denke jetzt an Mieke Bahl zum Beispiel, die ein Buch Kulturanalyse geschrieben hat, viele Amerikaner, die so im Bereich Medientheorie unterwegs sind, Galloway, Mark Hansen und andere, die in der Lage sind, 20 Seiten auf ein einziges Kunstwerk, zum Beispiel ein Medienkunstwerk, zu verwenden und darin dann ihre Theorie entstehen zu lassen oder auch zuweilen nicht entstehen zu lassen. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht in dieser Ausführlichkeit auf Kunstwerke einlassen.
Genau, weil Sie zu ungeduldig sind.
Weil ich zu ungeduldig bin, ja. Und weil ich sagen wir mal so, weil ich gelernt habe, den Blick aus so halbgeschlossenen Augen für mich für fruchtbar zu halten. Ich will das eine mit dem anderen kombinieren und nicht mich in dem einen immersiv verlieren.
Also, dass man die Augen halb schließen muss, um besser zu sehen, ist mir jetzt auch eine neue These. Aber
Squinting nennen die Angelsachsen, okay. Das ist durchaus bekannt.
Ich möchte mal ein bisschen kurzschlüssig, Sie verzeihen, an den Begriff Ungeduld anschließen. Sie nennen sich selber ein bisschen ungeduldig, Sie nennen aber auch Ungeduld eine Sache der nächsten Generation. Können Sie das nochmal ausführen? Weil Sie ja da offensichtlich über sich selber reden.
Naja, klar geworden ist mir das irgendwann in Berlin, als ich beim anderen Postschalter stand, Uhlandstraße, ich war kurz vor Weihnachten, also eine ellenlange Schlange. Ich wollte nur ein Paket aufgeben oder abholen, ich weiß es nicht mehr. Und vor mir stand eine alte Dame, zauberhafte alte Dame, darf ich nicht sagen, eine alte Dame, die vor Ungeduld, endlich dran zu kommen, nur so vibrierte. Ja, und ich, frech wie ich bin, dachte ich mir, was hat diese alte Dame, warum muss sie so ungeduldig sein? Warum, ne? Die hat doch nun wirklich alle Zeit der Welt. Und kann das, in der Regel dauern ja selbst Schlangen, die aus 15, 20 Leuten bestehen, nicht viel mehr als 12, 13 Minuten. Ja, wenn man auf die Uhr guckt, kann man das feststellen. Nur glaubt man es nicht, wenn man da hinten dran steht. Und ich dachte mir, diese Frau, so alt wie sie ist, und die ist wahrscheinlich mit Sicherheit kein Digital Native gewesen, aber sicherlich irgendwie mit dem Handy schon zugange gewesen, ist nicht mehr in der Lage, auf einen analogen Vorgang, nämlich am Postschalter darauf zu warten, dass man endlich drankommt, mit sozusagen einem analogen Zeitverständnis zu reagieren. Die ist es gewohnt, wie wir es alle es gewohnt sind, auf dem Display alles sofort abrufen zu können. Ja, und so dieses, das wurde mir da klar, also manchmal mache ich ja schon meine Beobachtung, ne? Auch wenn ich da nicht drüber schreibe, wurde mir klar, und dann habe ich das mehrfach beobachtet, auch natürlich an mir selbst beobachtet. Ich bin, das muss man als Soziologe, finde ich, auch sein, ich bin natürlich selbst mein eigener Sensor in die Verhältnisse der modernen Gesellschaft. Wenn ich irgendetwas nicht glaube, wer soll es denn dann glauben? Ja, also ich mache an mir selbst Erfahrungen. Ich weiß, das ist wissenschaftlich unglaubwürdig, weil ne, viel zu subjektiv etc. pp. Ich glaube an die Subjektivitätsthese überhaupt nicht. Ich halte mich für sozusagen allgemein genug, um an mir allgemeine Erfahrungen in spezifischer Weise nachvollziehen zu können. Und habe dann gesehen, und in den mehreren Situationen, Fällen, auch bei meinen Studierenden, Kollegen etc., dass das Zeitverhältnis zum Display, das Zeitverhältnis bei einer Google-Recherche, das Zeitverhältnis beim, was weiß ich, Kontakte knüpfen, warten auf E-Mail-Antworten und so weiter, ein vollkommen anderes ist als das Analoge.
Aber
ja, und dass wir deswegen nicht mehr in der Lage sind, die analogen Verhältnisse, die wir haben, lange Zeit in der Lage waren, es ist mittlerweile wieder etwas anders, weil wir ja gelernt haben, schon den Satz zu Ende bringen. Nicht mehr, wir waren zum Teil so in den Jahren 2005 bis 2010, 11, 12, nicht mehr in der Lage, den Switch zwischen analogen Zeitaufwand und digitalen Zeitaufwand wirklich souverän hinzubekommen. Wir haben mit digitalen Zeiterfahrung auf analoge Langsamkeit reagiert und das hat uns ungeduldig gemacht. Mittlerweile freuen wir uns wieder über Momente der notwendigen Geduld. Mittlerweile stehen wir gerne an irgendwelchen Postschaltern rum und sagen uns herrlich, ja, ich schaffe es 3 Minuten lang, mein Handy nicht aus der Tasche zu ziehen.
Gut, solche Selbstabprobungen gibt es vielleicht auch. Aber ist es tatsächlich so, dass die Ungeduld so ein Spezifikum der nächsten Gesellschaft ist? Die moderne Gesellschaft ist davon, glaube ich, auch schon gekennzeichnet. Die Frage wäre, ich meine, ist das nicht eher eine Charaktereigenschaft? Also ich hätte dann eher gedacht, dass es irgendwie eher so eine Art von Zerstreutheit und Unaufmerksamkeit ist. Also eine Art von Multitasking, die nervös macht. Das gibt's aber auch schon in der Moderne halt. Also das war für mich ein bisschen unklar halt. Also ob es wirklich Ungeduld ist, die nächste Gesellschaft auszeichnet. Aber Sie haben ja noch mehr Kriterien. Also das Netzwerken ist ganz wichtig, die Komplexität ist wichtig, die Flüchtigkeit, Ambivalenzen, Kontrolle, Technokratie, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, das Labyrinthische, das Ressentiment und die Heterogenität. All das sind ja irgendwie ganz verschiedene Sachen. Die versuchen Sie ja, also der Aufbau dieses Buches ist ja so, dass Sie versuchen, diese nächste Gesellschaft 4.0, nennen Sie die, gegen 3 weitere Formen abzugrenzen. Vielleicht können wir irgendwie diesen Aufbau noch mal ein bisschen nachvollziehen, warum Sie das machen, also was sozusagen die Gesellschaft 1.0 oder die Stammesgesellschaft ist, dann 2.0, Sie haben gesagt, fängt dann, also die erste ist die Mündlichkeit, das zweite ist die Schriftlichkeit und dann kommt die Moderne sozusagen. Warum diese Vierteilung erst einmal? Man könnte es vielleicht auch anders aufziehen. Also Sie machen das ja an den medialen Komponenten fest. Ist das tatsächlich ein gutes Kriterium, wäre die Frage. Also es sind jetzt schon mehrere.
Ja, super das Kriterium. Also ich kenne kein besseres. Nein, im Ernst. Es hat sich in den Kulturwissenschaften seit Marshall McLuhan und einer großen Gruppe von Leuten, die vor allem den Unterschied zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit erforscht haben, eingebürgert, von diesen 4 Epochen zu reden. Es hat sich eingebürgert, das heißt, es gibt dafür überhaupt keine historische Notwendigkeit. Jeder Historiker schlackert mit den Ohren, wenn er auch nur hört, dass man auf 4 und ausgerechnet diese 4 Errungenschaften
ja, das macht, die ganze das macht Menschheit, misstrauisch.
Ja, die ganze Menschheit einsortieren können kann. Wo ist die Dampfmaschine? Wo ist das Pulver? Wo ist die Erfindung des Papiers? Wo ist die Emanzipation der Frauen? Ja, also das sind ja mindestens ebenso gravierende, probleme schaffende Errungenschaften. Ne? Die Antwort ist schwer und einfach zugleich. Sie ist deswegen schwer, weil es in der Tat keine andere Begründung dafür gibt als eine brauchbare Heuristik. In dem Buch dürfen nur Dinge drinstehen, die irgendeinen Beitrag dazu leisten können, unsere gegenwärtige und nur unsere gegenwärtige Situation zu verstehen. Und die ist im Wesentlichen durch diese Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit gekennzeichnet. Wir sind natürlich immer noch modern in unserem Denken. Das zeigen diese Begriffe, die alle aus der Moderne kommen. Wir sind, eine meiner Lieblingsthesen, wir sind irgendwie antik, aristotelisch in unserem Gemüt, in unserem Herzen. Ja. Wir alle träumen davon, wenn wir den ganzen Tag unterwegs gewesen sind, irgendwann abends eine halbe Stunde zu erleben, wo wir ganz bei uns sind. Unter der Lieblingslampe sitzen, die Lieblingspantoffeln anziehen, das Lieblingsbuch rausholen, den Lieblingswhisky trinken und irgendwas anderes tun, was so unsere... Jetzt bin ich ich. Das ist ein aristotelischer Gedanke, das muss Ihnen klar sein. Ja, so können Sie ganz nah an Aristoteles arbeiten. Ja, so. Ja, weil Aristoteles gesagt hat, in diesem Kosmos, der rund ist, hat jeder Mensch, jedes Tier, jeder Stuhl, jede Pflanze, jeder, seinen Telos, seinen Platz. Und du kannst für dein Leben nichts Wichtigeres erreichen, als deinen Platz zu kennen. Und wenn du ihn verlässt, ne, dann sagt dir irgendjemand, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und du rückst wieder auf den Platz zurück, wenn du Glück hast. Ja, und das, wir fühlen immer noch antik in dieser halben Stunde pro Tag. Wir denken uns modern. Ne, wir denken, dass wir in den Büchern finden, auch in so einem Buch, ja, worüber wir nachdenken sollten. Und das ist der springende Punkt, unsere Praxis ist die der nächsten Gesellschaft. Wir alle gehen absolut souverän mit den Displays der gegenwärtigen Computerwelt um. Wir wissen, dass wir nicht wissen, was dahinter passiert. Wir haben so unsere Vorstellung, was ein Algorithmus ist. Wir haben unsere Vorstellung, was eine Datenbank ist. Wir haben eine Vorstellung darüber, wo wir und wann wir und wie wir und wozu wir überwacht werden und so weiter und so fort. Aber es ist uns doch letztlich egal. Weil wir nicht gerade politisch unterwegs sind. Ja, wir gehen damit total praktisch um. Der Arzt verwendet seinen Diagnosecomputer, der Physiker verwendet seinen Computer, um sich zu vernetzen in den Netzwerken der Scientific Communities. Jeder, der nach einer Liebesgeschichte sucht, verwendet Tinder, ja, und denkt sich dabei nicht viel, da vielleicht doch einiges. Ja, also praktisch sind wir längst angekommen und wir fragen uns, was machen wir da eigentlich? So, das Buch muss und soll darauf eine Antwort geben. Und dazu sind diese vier Medienepochen extrem brauchbar. Vor der ganz einfachen, das wollte ich sagen, ganz einfachen Erklärung, dass in dieser kulturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Landschaft von der Dominanz der Prägung der Gesellschaft durch die mündliche Sprache, durch die Schrift, durch den Buchdruck, durch die elektronischen Medien die Rede ist. Das macht Marshall McLuhan so, das macht Michel Serres so auf sehr schöne, elegante Art und Weise. Das hat Luhmann so gemacht, etc. pp. Warum? Weil diese sogenannten Verteilungsmedien der Kommunikation genau das sind, was uns miteinander, Teilhabe der Gesellschaft war ja heute eigentlich das Thema, was uns miteinander verbindet. Ja? Warum gleichzeitig? Weil diese Medien sozusagen immer zwei Seiten haben. Ich rede im Mündlichen, ich höre aber auch im Mündlichen. Ich schreibe im Schriftlichen, ich lese aber auch im Schriftlichen. Das heißt, ich muss als Soziologe, das ist ein kniffliger Gedanke, ich muss als Soziologe immer in der Lage sein, mein Handeln in der Gesellschaft, aber auch mein Erleben von Gesellschaft zu beschreiben, und zwar mit einem einzigen Begriff. Und da haben sich diese Verbreitungsmedien der Kommunikation extrem bewährt und deswegen mache ich das so. Vielleicht im nächsten Buch was anderes, da kommt die Dampfmaschine vor und
also das ist Schwarzpulver. Sehr beeindruckend. Also dieser Schematismus von 1, 2, 3, 4, der hat mir am Anfang hatte mich etwas gestört. Dann habe ich gesehen, dass Sie auch ganz pragmatisch damit umgehen. Dann hat es so geholfen. Also auch den Gegensatz, die Nähe oder den Unterschied zwischen dem, was die nächste Gesellschaft ist und dem, was die moderne Gesellschaft ist, ein bisschen zu verstehen. Weil, wie gesagt, das ist alles gut, was jetzt nicht irgendwelche Schnitte setzt. Ja. Ich würde aber gerne tatsächlich mal nachfragen, diese Hauptthese, mit der das Buch ja auch beginnt, ist nämlich, dass die Vernetzung hier so wichtig ist und dass das eine neue Erfahrung konstituiert, die wir in der Praxis machen, obwohl wir noch nicht so richtig in der Lage sind, darüber nachzudenken, weswegen wir Dirk Becker brauchen, der dann dieses Buch schreibt. diese Idee, dass die Praxis sozusagen eine Form, eine Wahrheit über uns enthält, die wir begrifflich noch nicht eingeholt haben. Das finde ich immer einen sehr spannenden Gedanken und ich würde da nochmal nachfragen. Wir hatten hier schon an diesem Tisch Sebastian Giesmann mit seiner These von den Netzwerken und da war das alles sehr Material aufgezogen, ja, und von Funktionen und so weiter die Rede. Sie sprechen ja, wenn Sie beim Vernetzen sind, von Menschen und von ihren Lebensformen, ja. Und ich würde Sie einfach bitten, das nochmal ein bisschen zu wiederholen, warum Ihnen das so wichtig ist, ob ich das richtig gesehen habe, dass das der Einstieg ist.
Ja, vielleicht hilft dabei der Gedanke, den ich gerade schon angedeutet habe. Wenn ich als Mensch nichts anderes um mich herum habe als andere Menschen, die sprechen. Wenn ich keine Schrift kenne, kein Voto kenne und so weiter. Dann ist alles, was passiert, geprägt durch die Anwesenheit der anderen, die entweder etwas sagen oder nichts sagen, die sich entweder etwas sagen lassen oder von mir nichts sagen lassen. Ich kann also im Raum einer, wenn man so will, absoluten Evidenz der Wahrnehmung, weil entweder höre ich etwas oder ich sage etwas oder ich höre oder sage nichts, kann ich meine sozialen Verhältnisse sortieren. Ja? Die Frage des Soziologen ist jetzt wiederum nicht die Frage des Ökonomen. Der Ökonom würde sagen, was ermöglicht mir das Reden? Naja, ich muss zum Beispiel nicht mehr zeigen. Ja? Sondern die Frage des Soziologen ist, in welche Situationen bringen Menschen sich, wenn sie sich dauernd irgendetwas erzählen? Und dann wird es knifflig, weil wir ja merken, das merkt man auch in so einer Situation wie heute, dass wir uns ja durchaus nicht alles erzählen lassen. Also ich sage immer bei solchen Gelegenheiten, wenn Sie, wie Sie da sitzen, genauso wie wir, die wir hier sitzen, nicht in der Lage wären, zu jedem Satz, der hier gesprochen wird, zu sagen, nein, glaube ich nicht, glaube ich auch nicht, was ist denn das für ein blöder Begriff, wo kommt denn das jetzt her? Also wenn wir nicht dauernd Negationsvirtuosen wären, ja, dann wären die wenigen Sätze, die vielleicht doch etwas taugen, die würden gar nicht ankommen. Ja, also im Umgang mit der Sprache haben wir gelernt, abzulehnen, was uns gesagt wird und können dann vor dem Hintergrund der Negation selektiv annehmen und sagen, naja, damit lässt sich vielleicht doch was machen. So. Die Schrift konfrontiert mit etwas ganz anderem. Die Schrift konfrontiert damit, dass Leute auftauchen und sagen, ich habe hier eine Quittung. Da steht drauf, dass du mir 3 Ölurnen oder irgendwas, Ölamphoren schuldest. Ja? In einer Situation, die bislang, 400, 500 vor Christus, ausschließlich durch die Mündlichkeit und die Gegenwärtigkeit der Anwesenden geprägt war, holt plötzlich jemand eine Quittung raus. Das heißt, es ragt Vergangenheit in die Gegenwart hinein. Und es wird Zukunft, nämlich bitte gib mir diese Amphoren zurück, in die Gegenwart reingeholt. Ja, es explodiert in der Antike, die Zeithorizonte. Die tribale Gesellschaft brauchte kein Verständnis von Gegenwart und Zukunft, von Vergangenheit und Zukunft. Für die gab es nur die Flüchtigkeit der Gegenwart und die Ewigkeit der Zeit. In der Antike entsteht Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, weil man anders nicht sortieren kann, was man selbst mit der Schrift erreichen will und was andere mit der Schrift erreichen.
Kennen wir eins und zwei.
Der Buchdruck konfrontiert damit, das ist die Situation, in der wir heute und hier sitzen, ne? Dass dummerweise immer dann, wenn man irgendwas erzählt, andere dabei sind, die auch was gelesen haben. Ja, das würde man ja gerne ausschließen. Ne? Der katholischen Kirche ist es lange gelungen, das auszuschließen, ja, indem sie schlicht und ergreifend die Bibel auf Lateinisch oder Hebräisch oder sonst wie katholische Kirche nicht vorgetragen haben. Ja, wir müssen damit rechnen, dass gelesen wurde und damit ein enormes Vergleichsuniversum an Wissen, an Kritik, an Umgang mit Argumenten aufgezogen worden ist, wie das die Schriftgesellschaft die Antike nicht kannte. Und die Frage ist jetzt wieder für den Soziologen, wie haben wir es geschafft, mit diesem Vergleichsuniversum fertig zu werden? Und ich sage, es gab so etwas wie einen Kritiküberschuss in der Moderne und gibt es immer noch. Das heißt, ich habe, sonst könnte ich hier gar nicht reden, ich habe gelernt, mit der Möglichkeit des Kritisiertwerdens durch andere positiv und produktiv umzugehen. Im Grunde genommen sitzen wir hier, und stelle ich mich den Fragen, die Sie stellen, mit so einer Geste wie, oh, bitte kritisiert mich, damit ich was lerne. Ja? Das ist erstmal eine Zumutung. Ich will nicht kritisiert werden. Eigentlich möchte ich, dass dieses Buch gepriesen wird, ja? Dass es da vorne zum Verkauf ausliegt ja, und dass alle sagen, ja, ich habe es gekauft, ich stelle es ins Bücherregal, ich werde es nie wieder reinschauen. Nein? Nein, ich bin ein moderner Mensch, das heißt, ich muss sagen, bitte kritisiert mich. Ich will mit euch ins Gespräch hineingehen, ich will was lernen, vielleicht kann ich euch überzeugen. Interessanter noch wäre, wenn ihr mich überzeugt. Ja? Eine vollkommen neue, den modernen Menschen als Individuum, der mit wechselnden Meinungen umgehen kann, Montaigne, kennzeichnende Vorgehensweise. Und jetzt kommt die Frage auf Ihre Antwort. Was machen diese Computerbildschirme mit uns? Ja? Was macht es mit dem, ich hatte das Beispiel eben schon genannt, was macht es mit dem Arzt, dass am Krankenbett mittlerweile, das hat 40 Jahre gedauert, dass am Krankenbett nicht nur er eine Diagnose abgibt, sondern auch ein Computerbildschirm steht, der auch irgendeine Diagnose zumindest beisteuern kann. Ja, was macht das mit dem Arzt, dessen Autorität verglichen wird vom Patienten mit dem Bildschirm? Was macht das mit uns, wenn wir in mittlerweile fast jeder denkbaren, mir fällt gar keine Ausnahme ein, fast jeder denkbaren Situation mit Computeroberflächen konfrontiert sind, die an Datenbanken gebunden sind, in denen ein weltweit verfügbares weltweit verfügbares Wissen in Sekundenschnelle aufgerufen werden kann. Ja, ich habe mich gestern noch verliebt und sehe heute eine bezaubernde Japanerin in meinem Lieblingsnetzwerk. Was mache ich jetzt? Ja? Also welchen Aufwand muss ich treiben, um bei dem gestrigen mich verliebt sein? Liebe ist ja sowieso ein Gefühl, das jetzt nicht unbedingt immer die größte Sicherheit auf seiner Seite hat, ja, fertig zu werden. Ja, sage ich dann, okay, wir sequenzialisieren uns, heute Sie, morgen die andere. Ja, also was mache ich? Ja, was macht der Arzt, was macht der Soldat, ja, der mit einer Brille übers Feld marschiert, auf die sämtliche Informationen, wo der Feind steht oder wo nicht steht, aufgeblendet werden kann und der nicht weiß, sind die Informationen noch vom eigenen Hauptkommando oder kommen die längst von irgendwelchen Spionen und sind mir eingeblendet worden? Wie machen wir das? Was macht mein Lieblingsbeispiel? Entschuldigung, ich echauffiere mich, ich merke das. Bei dem Lieblingsbeispiel der Börsenhändler, ja, hat 3, 4 Reuters oder Bloomberg Terminals vor sich stehen. Muss nur, was weiß ich, die Rentenecke bearbeiten. Also er muss ja nicht alles machen. Aber die Rentenecke muss er mit großer Sicherheit und enormem finanziellem Aufwand und großen Verlustrisiken bearbeiten. Wie kriegt er das hin? Ja, die Frage, die sich in der nächsten Gesellschaft für mich stellt, ist, wie schaffen wir Menschen es, unsere Kommunikationsgewohnheiten aufrechtzuerhalten, wenn Maschinen sich an dieser Kommunikation beteiligen, die über ein enormes Gedächtnis, eine grandiose Vernetzungsfähigkeit und eine, was weiß ich, um welche Größenordnung, größere Schnelligkeit als wir selbst verfügen. Das ist die Frage, die ich bearbeiten und beantworten möchte.
Das heißt also, die Maschinen gehören mit in das Netzwerk des Menschen inzwischen hinein, oder?
Das ist die große Überraschung. Wir haben im 16., 17. Jahrhundert haben wir den Humanismus gehabt, wo wir sagten, naja, nur Menschen können kommunizieren, haben Götter rausgeworfen, das hat ein bisschen länger gedauert. Wir kommunizieren schon lange nicht mehr mit Tomaten, obwohl die, wie mir immer wieder von Gärtnern gesagt wird, das eigentlich möchten. Ja? Das können Sie auch ausprobieren, wenn Sie zu Hause im Garten Tomaten pflanzen, reden Sie mit denen, kriegen die eine andere Röte. Ja? Die merken, dass sie angesprochen werden.
Jetzt trifft die
wir
ab.
Wir haben die alle rausgeschmissen. Wir haben alle möglichen Geister, Götter und sonstigen Wesen aus der Kommunikation rausgeschmissen und nur Menschen kommunizieren.
Na, über die Hintertür kommen sie ja wieder doch rein.
Wer?
Über die Hintertür kommen jetzt der...
Jetzt tauchen sie wieder auf. Ja? Weil die Maschine auftaucht, weil der Roboter auftaucht und weil man sagt, Mensch, also habe ich nicht bei meinem Hund was gelernt, was ich jetzt bei Google brauchen könnte? Ja? Ich will das Beispiel nicht ausführen. Ja? Also wir zweifeln daran, dass nur Menschen kommunizieren können und das ist eine der wenigen heilsamen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte.
Ja, ob sie heilsam ist, wird abzuwarten sein.
Sag ich mal.
Was nicht so heilsam klang, war, die nächste Gesellschaft ist militärisch, ökonomisch und ökologisch konservativ. Wie kommen Sie denn darauf?
Sie ist in den Aspekten, in denen sie militärisch, was war das? Militärisch, ökologisch und ökonomisch aufgestellt ist konservativ, weil sie da an die, sagen wir mal, vergangenheitslastigen Informationen aus den Datenbanken, den Netzwerken gebunden ist. Und selbst die Extrapolation in die Zukunft hinein eben Extrapolation ist, das heißt, nur mit Vorsicht in der Gegenwart behandelt werden kann. Na, ich sage nicht, dass die Gesellschaft insgesamt konservativ ist, das wäre Unfug, sondern ich sage, sie hat bestimmte Bremsmechanismen, Verlangsamungsmechanismen, deren größter und wichtigster die Politik ist. Ja, die Politik ist das System der Verlangsamung schlechthin bei allen sonstigen Beschleunigungen, die wir nach Jenenser Thesen Hartmut Rosa gegenwärtig zu erleben haben. Das ist die Aussage. Mhm. Und im Militär, ja, da kann man lange darüber diskutieren, bin ich mir nicht sicher. Wenn die militärische Operation die Verlängerung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann ist das entweder die endgültige Verlangsamung bis hin zur Zerstörung oder man muss immer auch in der Lage sein, Gegenthesen zu vertreten. Es ist der Versuch, die langsame Politik in einen bestimmten Beschleunigungsmodus zu bringen und Fakten zu schaffen, auf denen die Politik andernfalls nicht reagieren könnte. Bestes Beispiel Zweiter Weltkrieg. Ja, wo sehr viel Modernisierungsschübe, die sich in der Zeit davor nach Aussage der Historiker angesammelt hatten, gleichsam beschleunigt durchgesetzt werden konnten. Aber das ist jetzt ins Blaue gesagt. Möchte ich nicht darauf festgelegt werden.
Mit der Moderne und dem Ende, von dem Sie so nicht reden, aber mit der Moderne ist das Telos verbunden, das Ziel, mit der Antike, also der Fortschritt. Vorhin haben Sie ganz schön diese vier Epochen analysiert. Aus der Charakterisierung ist auch klar geworden, dass sich das ja nicht aufhebt, ja, dass nicht die spätere etwas aufhebt, sondern es sind dann Analysemöglichkeiten. Ich meine, Sie haben ja gesagt, hier sind wir in einer mündlichen Situation beispielsweise und so kann man das auch sehen. Also dann nehme ich mal, egal wo es jetzt herkommt, diesen Aspekt der Zeitlichkeit. Was passiert eigentlich damit? Also die Frage war am Anfang auch, aus welcher Perspektive sprechen Sie? Mit welchem Vokabular arbeiten Sie? Ist das entlehnt? Ist das sozusagen, wie ich sagen würde, poetisch hineinerfunden, sozusagen provokativ entwickelt? Oder macht das für Sie keinen Unterschied?
Es ist zum größten Teil Ringen mit der Sprache. Ich meine, parallel zu dem, was in dem Buch passiert, arbeite ich an einer Formtheorie der Gesellschaft, die sehr stark mit einem britischen Mathematiker namens George Spencer Brown im Hintergrund gearbeitet wird, wo man, Gottlob sag ich mal, in der Lage ist, Beobachtungsordnungen, also Unterscheidungen, die von Beobachtern in der Gesellschaft verwendet werden, in eine quasi mathematische Gleichungsform zu bringen. Da ist es vom Grundsatz her möglich, einen 5-Seiten-Text auf eine einzige Gleichung runterzubrechen, die dann bloß keiner lesen kann, wenn man nicht die 5 Seiten dazu schreiben würde. Das ist mir eigentlich lieber, ja, also in dieser mathematischen Form zu schreiben, habe ich hier aber kaum verwendet. Also wenn der Soziologe, der ja vieles nochmal beschreibt, was andere auch schon beschrieben haben, Historiker, Ökonomen, Literaturwissenschaftler, wenn der überhaupt ein Recht auf eine eigene Disziplin hat, dann besteht sie darin, auch in gewisser Weise eine eigene Sprache zu entwickeln. Es ist jetzt kein Werben für den Jargon. Jargon finde ich auch nicht interessant. Ja? Manchmal ist er nicht zu vermeiden. Manchmal ist der Jargon auch, wie Luhmann so schön gesagt hat, ein Signal. Vorsicht, hier fand Wissenschaft statt. Musst du nicht verstehen. Ja? Kannst hier aussteigen. Ja? Wenn da gesagt wird, Selbstreferenz. Ja? Dann kann man erstmal aussteigen. Wo soll es sein? Ja? Ein Selbstreferat auf sich. Gut. Ja, gleichzeitig ist aber die Kombination von Fremdwörtern, also in gewisser Weise Jargon, mit dem, was ich sehr schön finde, nämlich so, wie Sie sagen, einer gewissen poetischen Ausdrucksweise, ein Versuch, den Willen zur Erkenntnis, die Unmöglichkeit der Erkenntnis und das Material der Erkenntnis in einen einzigen Satz zu packen. Immer den Satz immer so zu schreiben, dass er irgendwie aphoristisch sein könnte. Es aber doch nicht ganz ist, weil davor steht ein Satz und danach kommt auch noch einer. Ja, wobei natürlich Aphorismen sowieso immer mehrere Sätze haben. Also der Versuch muss eigentlich sein, dass das Unvollständige, das Unfertige der Situation, in der wir sind, auch in die Sprache zu bringen.
Eine ganz andere Frage ist die, es wurde am Anfang schon gesagt, Sie sind Schüler von Niklas Luhmann im akademischen Sinne. Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben und das, was ich gelesen habe in diesem Buch, zeigt mir einen erfinderischen Geist, sage ich jetzt mal so, und gleichzeitig irgendetwas Kirchenväterliches ist auch dabei, weil es taucht ja auf jeder dritten Seite Herr Luhmann auf. Ja? Das finde ich einerseits gut, weil einerseits finde ich das gut, wenn jemand sozusagen seine Bezüge offenlegt. Ja, und das tun sie ja auch mit anderen, nicht nur mit Luhmann. Sie legen Bezüge offen und sagen, diesen Gedanken habe ich von dem und dem oder das könnte so sein wie der und der sagt. Das finde ich im Prinzip sehr gut, das hat so einen diskutierenden Charakter. Aber offensichtlich sind die Bezüge auf Luhmann anders als die Bezüge auf andere, nämlich sie sind Bezüge auf ein Werk, von dem bestimmte Begriffe wie die Form, die Kulturform und so etwas kommt, was jetzt kein besonders starker Begriff ist, also muss ich mal so sagen, ja, irgendwie genommen werden, wie wenn es so eine Art Evangelium ist. Was ist denn jetzt, also wie muss ich das verstehen, Ihre Beziehung zu Luhmann und die Anwesenheit von Luhmann in diesem Text? Dirigiert er diesen Text heimlich? Muss er den gut finden? Oder ist das einfach nur die ganz normale akademische Ehrlichkeit gegenüber Einflüssen und Anregungen, die man natürlich ausstellen sollte?
Ich weiß gar nicht, ob es diese akademische Ehrlichkeit gibt. Es gibt Dutzende von Kommentaren von Autoren zu Autoren, bei denen man nie weiß, wird jetzt gefolgt oder wird jetzt kritisiert, meistens irgendwie beides. Es gibt ganz wenig das, was mir in der Vorgehensweise, die ich habe, am wichtigsten ist, nämlich schlicht und ergreifend aufeinander aufzubauen. Und zu sagen, Mensch, da hat jemand wie Luhmann, der hat ein Werk vorgelegt, das ist einzigartig, da gibt es eine Gesellschaftstheorie, die liegt um Klassen über dem, was vorher von Leuten wie Parsons, Immel, Weber, Durkheim, Pareto, keine Ahnung wer, gemacht worden ist. Warum soll ich das verschweigen? Ja? Ich bin ein Zwerg auf der Schulter eines Riesen, okay, ja, ein Topos in der Wissenschaftssoziologie, Merton. Warum soll ich das verschweigen? Ja, dazu kommen natürlich, und das haben Sie sehr genau gesehen, kommen natürlich biografische Momente. Ja, ich bin mit Adorno aufgewachsen, das war vollkommen klar, 60er, 70er Jahre. Wenn man denken wollte, konnte man nur Adorno lesen in Westdeutschland. Ja, das, ne, wen sonst? Mich haben Leute wie Baudrillard, Derrida, Foucault in Paris in diesem einen Jahr, dass ich da war, aus dieser, ich sage mal, Moralfalle, in die einen die kritische Theorie reinlockt. Ja, Gesellschaft muss ja mal abgelehnt werden. Man kann sie kaum beschreiben, so viel Ablehnung muss man dauernd mobilisieren. Ja, die Franzosen haben mich da rauskatapultiert und dann war die Frage, wo findest du einen Theoretiker, der mit einem ähnlichen Sprachverständnis wie Adorno, bei Adorno sind es ja hauptsächlich, ist es der Sound, ja, sind es die Sätze, die so unglaublich überzeugend sind, für mich zumindest überzeugend waren, ja, mit einem ähnlichen hochgradigen Verständnis für die Sprache, die er verwendet, arbeitet, aber gleichzeitig auf einer wesentlich deskriptiveren, offeneren, spielerischeren, und vor allem auch interdisziplinär anschlussfähigeren, also gegenüber der Mathematik, der Biologie, der Informatik, der Kybernetik, anschlussfähigeren Ebene arbeitet. Und ich habe noch in Paris angefangen, parallel zu meiner Benjamin-Lektüre auch Luhmann zu lesen. Ja, und der erste Gedanke war, Luhmann ist, es war natürlich klar, ich kannte ja Habermas, ich wusste, Luhmann muss man ablehnen. Ja. Wie alles, was nicht in Frankfurt stattfand, muss man das ablehnen. Ja. Ich dachte, okay, also das ist der Knabe, den du dir vorknöpfst, um den Benjamin, der sein Passagenwerk nicht abgeschlossen hat, mit aktuellen soziologischen Mitteln sozusagen zu vollenden. Eine Wahnsinnsidee. Gott sei Dank habe ich dir irgendwas vergessen. Fällt mir jetzt das wieder ein. Ja? Und dann merkte ich also an den einzelnen Stellen, wo ich das versuchte, dass der Luhmann weit über das hinausgeht, was Benjamin jemals denken konnte. Ja. Und dann war ich da gefangen. Ja, und dann gab es eine regelrechte...
Ein echter Konvertit.
Eine Liebesgeschichte. Ja? Es gab eine Liebesgeschichte gegenüber Luhmann. Ja? Und ich war 11 Jahre in Bielefeld. Und wenn Sie jemanden sehen, wie Luhmann, der immer so leichtfüßig in seine Vorlesungen kam und dann extemporierte, was man so denken könnte, aber auch anders denken könnte, wo man dieses Material verwenden könnte, aber auch jenes Material verwenden kann. Das war für mich der... Ne?
Ja. Gut, an dieser Stelle ist es vielleicht ganz gut, wenn wir das Mikrofon ins Publikum hinein öffnen. Gibt es denn schon Fragen und Kommentare, die geäußert werden könnten, wollten? Noch geht kein... Doch, da gibt es. Wir müssen das Mikrofon dazu...
Hallo. Ja, hallo. Die tauchte vorhin ganz kurz auf, als Sie das Zitat mit der Kunst sagten. Ist das denn so ganz neu, was Sie da sagen? Also diese Geschichte mit dem Witz und also wenn ich so an Dada denke, da ist das doch alles schon drin. Also diese es gibt so eine Vorläufer, kann man das sagen, die da so etwas denken, oder also was ist das ganz Neue? da, was da gedacht wird.
Hat irgendjemand behauptet, dass das neu sei, was ich mache?
Nee, nicht, was also ich mache, nicht. Aber die Analyse sozusagen etwas Neuem, was sich da sozusagen zeigen würde.
Ja.
Das ist ja sozusagen der Punkt.
Ja, nein, neu ist daran gar nichts. Neu ist daran allenfalls der Versuch, die bestimmte Selbstbeschreibung der Kunst soziologisch ernst zu nehmen. Aber hinter dem, was Sie fragen, steckt eine Pointe, und das ist eine der für mich Anlässe dieses Buches. Vieles von dem, was wir so dem kalifornischen Wired-Diskurs der 60er, 70er Jahre zuschreiben, an Beobachtung dessen, was in der Digitalisierung passiert, finden Sie ja fast eins zu eins bereits in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, und zwar in der Auseinandersetzung nicht mit den elektronischen Medien, sondern nicht mit den elektronischen Medien des Computers, sondern mit den elektronischen Medien des Films. Ja, also von Malevich bis was weiß ich wohin, ist ja genau das, was Sie eben zitiert haben, die Unruhe der Moderne, das sogenannte nervöse Zeitalter, längst beschrieben worden. Ja. Der Punkt für mich ist nur der, dass das sozusagen einsam als quasi Selbstbeschreibung des Kunstschaffens im Raum steht und noch nicht von niemandem, zumindest den ich kennen würde, obwohl Harry Lehmann vielleicht auch Wolfgang Ulrich, von noch niemand hat das mit einer gesellschaftstheoretischen Perspektive verbunden. Das ist mein Neuigkeitsanspruch. Nicht die einzelne inhaltliche Erkenntnis. Im Gegenteil, ich will die Kunst ja da erwischen, wo sie ist und nicht da, wo sie nicht ist.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine ganz ähnliche Frage zu dem, was jetzt neu ist. Das bezieht sich aber nicht auf die Neuheit einer Analyse, sondern mehr auf die Neuheit der digitalen Medien. Also wenn Sie jetzt am Beispiel der Patientenakte sagen, dass da die Ärzte jetzt irgendwie oder dass mit den digitalen Medien Gegenstände mit Teil der Kommunikation werden, ist ja die Frage, was ist jetzt an der digitalen Patientenakte zum Beispiel anders als der analogen Patientenakte, die ja auch schon, da gibt es ja auch jede Menge soziologische Analysen, die zeigen, wie die analoge Patientenakte Teil der Kommunikation ist, Teil, also die Diagnosen beeinflusst und so weiter. Das wäre mehr die Frage, was ist wirklich neu an den digitalen Medien?
Naja, wenn ich frech wäre, dann würde ich sagen, sie ist jetzt erstmals lesbar. Ne? Sie ist erstmals lesbar. Die analog geschriebene Patientenakte, die konnte nur der Arzt lesen und mit Mühe und Not die Oberschwester und der Rest stand vor einem Rätsel. Riesenproblem in Krankenhäusern immer gewesen. Die digitalisierte Krankenakte ist für jeden lesbar, sogar für den Patienten. Marc Berg, sage ich dazu, super Untersuchung dazu angefertigt.
Genau, also auf Marc Berg habe ich auch dran gedacht, aber das jetzt dadurch, also das heißt, digitale Medien machen etwas mehr transparent oder so. Aber das stimmt ja nicht. Gerade bei Marc Berg wird ja gerade auch wird ja auch wieder deutlich, dass eben durch diesen Versuch, mehr Transparenz herzustellen, auch wieder neue intransparenten Transparenzen entstehen. Deswegen so den richtigen qualitativen Unterschied zwischen analogen und digitalen Medien in dem Fall.
Von Transparenz habe ich nicht gesprochen, nur Sie. Ich habe gesagt lesbar, das ist noch nicht transparent. Ja, nein, was ich meine ist, dass die digitale Patientenakte in einem Informationsuniversum unterwegs ist, das offengelegt, überprüft werden kann, gleichzeitig aber seine eigene, jetzt übernehme ich Ihr Wort, Intransparenz hat. Während die Patientenakte im Wesentlichen mit dem Wissen verlinkt war, dass der Arzt mehr oder minder erfahren in seinem Kopf, die Ärztin, in ihrem Kopf mit sich herumtrugen. Ja, da gab es natürlich auch eine Disziplin im Hintergrund, sozusagen eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung von brauchbarem, nicht brauchbarem Wissen und so weiter. Aber die laufende Überprüfung des Wissens, das laufende Hineinspielen von den aktuellsten Daten einer Patientenerhebung, das laufende Hineinspielen von pharmazeutischen Entdeckungen etc. pp. Ist das Ergebnis von digitalisierten Patientenakten. Das Neue ist also nicht, dass es eine Akte gibt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, sondern das Neue ist, dass diese Akte in einem Informationsuniversum unterwegs ist, das von einer anderen Qualität ist als das alte Schriftlichkeits- und Buchdruckuniversum. Aber wenn ich das noch hinzufügen darf, ich meine, diese Frage, die Sie mehrfach angeschnitten haben, Herr Schneider, wann begann eigentlich die nächste Gesellschaft, ist natürlich nicht zu beantworten. Ja, wir haben jetzt noch viele Momente, in denen wir modern unterwegs sind. Ich sage immer, die nächste Gesellschaft hat so um 1770 angefangen. Da war erstmals die Rede von Elektrizität als einer physischen, physikalischen Kraft, in der Positiv- und Negativ-Spannungen, die Spannung zwischen Positiv- und Negativpolen immer parallel gedacht werden muss. Ich sage auch gerne, die nächste Gesellschaft hat irgendwann so zwischen 1890 und 1910 angefangen, als der Telegraph und vor allem das Kino eine Breitenwirksamkeit entfaltet haben. Und das elektronische Zeitalter hat natürlich auch mit dem Fernsehen begonnen. Ja, wir haben also nicht, wir müssen gar nicht auf den Computer, das Internet der Dinge und so weiter schauen, wenn wir nach dem suchen, was ich gerne beschreiben möchte, sondern wir können sogar so weit gehen zu sagen, naja, vielleicht ist der Computer und das Internet, sind da schon Zähmungsformen dessen, was elektronische Vernetzung als solche ermöglicht. Ja, also wäre da ganz, ganz bei Ihnen und würde sagen, lass uns bitte die einzelnen singulären Gegenstände, einzelne Gegenstände anschauen und gucken, was ist jetzt daran antik, was ist daran möglicherweise sogar tribal in der Form von Abgrenzung eines Universums gegenüber anderen Stammespraktiken, was ist daran modern, was ist daran nächste Gesellschaft.
Aber reine Formen gibt es doch gar nicht. Denn wenn ich an meine Söhne denke, die 14 und 16 sind und die, wenn ich mit denen mündlich rede und gleichzeitig die auffordere, Bücher zu lesen, die müssen doch immer Rückgriffe machen. Die müssen in allen Formen gleichzeitig zu Hause sein, um die neue Form überhaupt begreifen zu können. So wie ich auch sozusagen die neue Form ganz anders sehe, weil ich in den alten Formen sozusagen bin. Und das ganz Neue wird doch immer eine Ergänzung sein des Alten plus eben das Neue. Und sozusagen das reine Neue, das ist auch eine, das ist ja ein Modell, sowieso was da im Hintergrund steht, was nicht die Wirklichkeit darstellt.
Hätte ich nicht besser sagen können. Ja, ganz genau. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich habe auch nie eine andere Behauptung aufgestellt. Reine Form, das widerspricht sogar schon dem Formbegriff, kann es nicht geben. Form ist immer etwas, was offen ist gegenüber dem, worin es steht, wenn ich so sagen darf. Das ist eines der Ergebnisse dieses Spencer-Brownschen Formkalküls. Was mir wichtig ist, ist, dass diese vier Medien, um es mal darauf zu beschränken, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Buchdruck, elektronische Medien, parallel auftreten, übereinander gelagert sind, sich wechselseitig transformieren, sodass unsere Schriftlichkeit dank der elektronischen Medien eine andere ist als die Schriftlichkeit der Antike. Auch unser Umgang mit den Büchern, das können wir nirgendwo besser studieren als in einer so wunderbaren Bibliothek wie der hier, ist ein anderer, seit es elektronische Medien gibt. Und genau diese Medientransformation durch das Auftreten eines neuen, ähnlich faszinierenden Mediums möchte ich gerne beschreiben.
Und das Neue haben.
So verstehe ich es nicht.
Die Riesen sind doch eigentlich die, die das Alte haben und das Neue kennen. Während die, die nur das Neue kennen, ja nicht das Alte kennen. Und insofern ja gar nicht diese Komplexität der verschiedenen Formen überhaupt erlernt haben. Also insofern ist sozusagen die nächste Generation, die jetzt nur das Digitale kennt, eigentlich verblödet, weil sie ja sozusagen nicht die alten Formen, mindestens mal des Antiken oder des Buches vielleicht noch kennt, des Haptischen und weiß der Geier, was alles dazugehört.
Ja, also historisches Bewusstsein hat immer schon geholfen. Allerdings versuche ich, mich von der Kulturkritik fernzuhalten. Also ich glaube, dass die sogenannten Neuen, ja, die Digital Natives Kompetenzen haben, von denen wir beide nur träumen könnten.
Ja, meine Frage wäre, und da muss ich mich leider auf etwas beziehen, was ich noch nicht gelesen habe, was ich aber schon digital recherchiert habe, dass es das
lässt sich nachholen.
Gibt, exakt, und zwar kam mir jetzt eben der Name Karin Knorr-Zettina und ihre Literatur zur Postsozialität, die nach den Kurztexten oder Kurzbeschreibungen, die ich schon gelesen habe, ja in diese Richtung abzielt, also wie fließen eigentlich diese Medien, diese digitalen Medien, also in unsere Sozialität ein? Und da würde ich mich fragen, also was Sie von diesem Ansatz halten, inwiefern Sie das Gefühl haben, dass da quasi Gesellschaft schon richtig begriffen, beschrieben wird. Und ja.
Also mein Beispiel mit dem Börsenmakler habe ich von Knorr-Zettina, von daher vielen Dank für den Namen. Sie hat mit einem Kollegen, der Börsenmakler ist großartige empirische Untersuchungen zur Arbeit von Maklern, Börsenmaklern, Tradern mit Bildschirmen gemacht. Ich halte von dem Stichwort der Postsozialität gar nichts, weil ne, wir sind genauso sozial unterwegs, wie wir immer sozial unterwegs gewesen sind. Ich verstehe es trotzdem, was Knorr-Zettina meint, nämlich unser soziales Verständnis ist nicht mehr dasselbe soziale Verständnis wie das der Moderne. In der Moderne hatten wir, und daran denkt Knorr-Cettina, hauptsächlich primär ein tatsächlich durch Nationen geprägtes Verständnis von Sozialität. Wir dachten, dass die Italiener eine eigene Gesellschaft haben. Größeren Unfug kann man sich gar nicht vorstellen, man möge die Sizilianer fragen, dass die deutsche Gesellschaft von der französischen, die taiwanesische von der, ich weiß nicht, mongolischen zu unterscheiden ist und dass von daher Einheitsvorstellungen gebunden an Sprache, gebunden an Territorium, gebunden an bestimmte Wirtschaftspraktiken und Kulturpraktiken, Einheitsvorstellungen das Soziale prägen. Ja, mit dem wunderbaren Vorteil, dass man immer dann an Gesellschaft teilnimmt, wenn man eben ein national geprägter Bürger, eine Bürgerin ist. Das haben wir hinter uns. Also, wir haben es nicht ganz hinter uns, wir merken, dass es ganz starke Tendenzen gibt, dahin wieder zurückzukommen. Ja, fundamentalistische, identitäre Tendenzen aller Art. Der weltgesellschaftliche Modus, in dem wir unterwegs sind, ist einer, in dem das Soziale nicht mehr auf Nation und Territorium und Sprache und Herkunft und Kultur im regionalen Sinne Bezug nimmt, sondern auf Vernetzbarkeit. Und zwar auf Vernetzbarkeit in einem planetarischen Sinne. Das meint Knorr-Cettina und ich würde sagen, ja, unbedingt. Aber warum muss man das postsozial nennen?
Ich benutze vielleicht die Frage, bei so einem produktiven Schreiber wie Ihnen einfach mal zu fragen, was kommt als nächstes? Woran sitzen Sie gerade?
Du müsstest eigentlich schon da sein.
Okay.
Aus demselben großartigen Verlag, Merve, Leipzig, ja, kommt ein kleineres, halb so dickes Büchlein zum Thema Intelligenz. Zum Thema Intelligenz, künstlich und komplex. Also zu einer der, das haben Sie eben schon angesprochen, eine der für mich wichtigsten Thesen im Umgang mit der nächsten Gesellschaft, nämlich zum Thema der Komplexität. Komplexität heißt ja auf Deutsch sowas wie Vielfalt. Gibt es übrigens noch andere Etymologien, aber das lasse ich mal weg. Sowas wie Vielfalt. Meine These ist, das kann man sehr schön nachverfolgen an der Frage, wann werden die künstlichen Maschinen soweit sein, dass sie die menschliche Intelligenz überwunden haben werden. Die sogenannte Singularität von Ray Kurzweil. Meine These ist, dass diese Frage, wann werden die Künstler und so weiter, doppelt falsch ist. Also erstens ist sie falsch, weil es die Künstliche Intelligenz nicht gibt. Es gibt ein Maschinenlernen, das mit der Künstlichen Intelligenz der 60er, 70er Jahre kaum vergleichbar ist. Und zweitens und noch wichtiger, es gibt keine menschliche Intelligenz. Ja, sondern wir haben, das wissen wir aus der Neurophysiologie und aus der Biologie und aus der Psychologie und aus der, ich weiß nicht was, Soziologie, wir haben eine hochgradige, organisch geprägte Intelligenz. Unser Körper hat eine eigene Intelligenz und ich möchte jetzt nicht von der Intelligenz des Magens und des Herzens und der Leber und der Niere und vor allem der Milbe sprechen. Das könnte man auch, machen Ärzte auch. Wir haben eine körperliche Intelligenz, das reicht mir. Wir haben eine Gehirnintelligenz. Ja, das Gehirn als sozusagen Nervensystem nochmal unterschieden von unserem rein biologischen Reagieren auf die Situation, in denen wir sind. Wir haben eine mentale Intelligenz, das ist das, was wir sprachlich, wahrnehmungsmäßig im Bewusstsein, nicht im Gehirn, sondern im Bewusstsein sich abspielen lassen können. Und wir haben eine soziale Intelligenz, das ist unsere Fähigkeit, uns einigermaßen gesittet, bei Bedarf auch ungesittet, miteinander zu benehmen. Ja, also die Menschintelligenz ist ein Konfusionskonzept aus mindestens vier verschiedenen Intelligenzen. Und was mich in dem Büchlein und sowieso generell interessiert ist, wie spielen denn jetzt diese vier, bleiben wir bei der Zahl, scheint irgendwie meine fixe Idee zu sein, wie spielen denn diese vier Intelligenzen mit der sogenannten Künstintelligenz zusammen? Man kann ziemlich schnell sehen, dass die Künstintelligenz, die zum Beispiel organische und die neuronale Intelligenz wesentlich leichter anspielt als die mentale. Also wir sind in der Lage, körperlich mit jedem x-beliebigen Handy umzugehen, während wir gleichzeitig nicht verstehen, wie das Ding funktioniert. Das heißt, also gerade das geniale Design von manchen Gadgets, mit denen wir so umgehen, zeigt, dass Designer sehr genau wissen, auf welcher Intelligenzebene sie jeweils unterwegs sind. Ja? Und der große Teil dessen, was gegenwärtig an Digitalisierungstendenzen passiert und was ja als Postdigitalisierung bereits beschrieben wird, nämlich die Wiedereinbettung von digitalen Apparaten in analoge Prozesse. Genau diese sind diese Differenzierung zwischen Körper, Gehirn, Bewusstsein, Gesellschaft vornehmen muss, um wirken zu können. Ja? Und ich nenne Komplexität, ich komme wieder auf das Thema zurück, ich nenne Komplexität das Zusammengehen, das im Moment Zusammengehen, die im Moment stattfindende Synchronisation zwischen komplett unterschiedlichen Logiken, denen des Körpers, denen des Gehirns und so weiter. Ja, und meine These ist, die Kulturform der nächsten Gesellschaft könnte man Komplexität nennen, weil wir darüber staunen, an welchen Stellen, auf welche Art und Weise, welche Integration und damit auch Synchronisation zwischen Apparaten, Körpern, gesellschaftlichen Formen etc. möglich ist. Damit bin ich gegenwärtig beschäftigt.
Nein, das muss aufs Mikro.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann meinen Sie, dass diese Angst, die da immer beschworen wird vor der künstlichen Intelligenz, die uns übernehmen könnte und gegen die wir dann nicht mehr ankommen würden, dass durch unsere Körperintelligenz wir uns da funktional immer irgendwie wieder rauswursteln würden?
Ja, wäre schön, aber so weit würde ich nicht gehen.
Okay.
Nein, ich würde im Gegenteil sogar so weit gehen, dass und deswegen muss man sich auch fragen, ob man die Dinge publiziert, die ich publizieren möchte, aber für so gefährlich halte ich mich nicht, muss man sich fragen, ob nicht eine solche soziologische Differenzierung von Intelligenzebenen die Voraussetzung dafür ist, dass die Maschinen, die wir entwerfen, uns endgültig in den Griff bekommen. Ja? Also ich glaube, wie gesagt, ich sage es nochmal, ich glaube nicht, dass das so gefährlich ist, was ich tue, aber ausschließen kann ich es nicht. Es gibt ab und zu Leser von den Dingen, die man schreibt, außer einem selbst, das habe ich eben schon gesagt. Ja, also nein, aber was mich interessiert ist, dann im Gegensatz eher, gibt es sowas wie Ausweichbewegungen, also und zum Beispiel unsere ganze Wellness-Bewegung, ne? Unser Interesse an Performance im Theater. Woher kommt dieses seit 20 Jahren wieder ganz stark beobachtbare Interesse an der Wetware, an der Nassware Mensch. Ja? Daher, dass sie von Hardware und von Software unterschieden werden kann. Ne? Also solche, ja, warum schätzen wir plötzlich wieder Mont Blanc Füller? Hätte ich fast gesagt, aber ich nenne ja keine Marken. Ja? Ja, weil wir etwas dagegen setzen. Aber reicht das? Ja?
Das schließt vielleicht an. Ich hatte eher im Gegenteil das Gefühl, dass dieser Komplexitätsbegriff in Richtung Totalitarismus geht. Also dass diese allumfassende und alles durchdringende, alle diese Parameter simulierende Geschichte was von einem totalitären System hat.
Ich möchte den Traum gibt es. Er wird nicht von mir geträumt, im Gegenteil, sonst würde ich gar nicht schreiben, weil ich versuche ja auf diese Ebenen hinzuweisen, um auch unsere Widerstandsebenen herauszuarbeiten. Aber in der Tat, diesen Traum gibt es und er ist im gegenwärtigen Kalifornien, das ist für mich immer so der eigentliche Ort der Entwicklung von nächste Gesellschaftserrungenschaften. Er wird in Kalifornien als Utopie und Dystopie zugleich gehandelt. Und wir haben keine Ahnung, ob es so oder so auskommen wird. So, wenn man mit Leuten spricht, die sich mit dem Maschinenlernen wirklich auskennen, dann sagen die, ein paar Jahrzehnte haben wir noch.
Wir jetzt nicht mehr. Also wir machen jetzt Schluss mit der offiziellen Diskussion. Sie können gerne noch da bleiben. Wir rennen auch nicht weg. Wir weisen noch hin auf unseren nächsten Thomasius-Club, der nicht im Oktober, sondern erst im November stattfindet. Dann mit Dirk Quartflieg. Und da geht es um die Sache. So einfach ist das. Vielen Dank, Dirk Becker. Ja.